Ich grüße euch auch ganz herzlich an diesem Sonntagmorgen. Ja, das Erste, was ich dachte bei diesem Text, als ich ihn mir durchgelesen habe, der mir aufgetragen ist heute, Hammer. Und etliche haben mir das auch bestätigt. Du hast ja einen schwierigen Text. Ich hatte mit Charlie, meiner Putzhilfe, gesprochen, die ist ja einigen unter euch bekannt. Und sie sagte, in Indien hatten wir da kein Problem. Also ist es auch sehr stark gesellschaftsabhängig. Gut, ich lese uns mal den Text vor. Aus 1. Korinther 14, die Verse 33 bis 40. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Habe ich gestern übrigens den Ordnungsdienst auf dem Sommerfest gefragt. In der Bibel steht, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern der Ordnung, haben wir sofort. Ne? Nein, sondern des Friedens. Und da haben sie auch eine Bibel genommen. Ja. Wie es in allen Gemeinden der Heiligen ist, sollen eure Frauen oder die Frauen in den Gemeinden schweigen. Denn es wird ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen, denn es ist schändlich für eine Frau, in der Gemeinde zu reden. Oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen? Oder ist es zu euch allein gelangt? Wenn jemand meint, ein Prophet oder sonst ein Geistbegabter zu sein, so erkenne er, dass das, was ich euch schreibe, ein Gebot des Herrn ist. Wenn aber jemand das nicht erkennt, so wird er auch von Gott nicht erkannt. Daher, Brüder, eifert danach zu weissagen. Hindert das Reden in Sprache nicht. Alles aber geschehe anständig und in Ordnung. Ja. Habt ihr was dagegen? Seit einigen Sonntagen hören wir ja Predigten über die Geistesgaben. Kapitel 12, 13, 14, alles dieses Thema. Und die Gemeinde in Korinth war ja so reich beschenkt damit, ja, dass es sogar Probleme damit gab. Weissagen, Zungenreden, prophetisches Reden war an der Tagesordnung. Und anscheinend, es steht ja nicht so beschrieben, aber anscheinend fielen sich die Leute da gegenseitig ins Wort und es gab fast tumultartige Szenen in der Gemeinde, weil jeder was zu sagen hatte, was Wichtiges. Ja, da war die Liebe nicht mehr so im Vordergrund, sondern das, was ich meine, ist wichtig. Der Friede in der Gemeinde war zerstört. Es ist unglaublich, die wunderbaren Gaben, die Gott reichlich schenkt, waren Anlass zum Streit. Die Gaben waren wichtiger als der Geber. Meine Gabe ist wichtig hier in der Gemeinde. Ich muss mich einbringen. Ich muss sagen, wo es lang geht. Ich habe die richtigen Ideen. Das war eine große Gefahr für die Gemeinde. Der Friede, der Gott des Friedens ist nicht der Gott des Streites. Zank und Streit kommen durch den Durcheinanderbringer, den Satan. Und dem Satan gelingt es sogar, mit klugen Worten, mit Bibelversen und mit unseren Gaben uns anzugreifen. Unglaublich. Mit Gottes Gaben treibt er Missbrauch. Die Versuchung Jesu ist da ein gutes Beispiel für, dass der Satan mit biblischen Aussagen kommt. Und wir klugen Menschen fallen auf seine Verführungen herein. Wir alle sind da gefährdet. Und wir versuchen dann mit allen Tricks, das zu rechtfertigen, was wir meinen. Wir sprechen von einer Streitkultur. Unglaublich. Könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus mit seinem Vater die Streitkultur gepflegt hat? Dass sie unterschiedlicher Meinung waren? Und Jesus betet im hohenpriesterlichen Gebet: Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Er möchte, dass wir untereinander diese Einheit haben, wie Jesus sie mit dem Vater hat. Ich glaube nicht, dass Jesus jemals anderer Meinung war als der Vater. Der Streit kommt von dem Durcheinanderbringer, von dem, der uns hasst, der uns abgrundtief hasst, der aber in der Lage ist, seinen Hass so zu vertuschen, dass er meint doch nur das Gute für uns. Er will unser Ich in den Vordergrund stellen. Er will uns aus Gottes Nähe vertreiben. Mein Ich ist wichtiger als die Beziehung zu Gott. Wie gut ist dann, wenn in der Gemeinde jemand ist, der die Gabe der Geisterunterscheidung hat, der das erkennt und liebevoll klarstellt. Und wenn es also Konflikte in der Gemeinde gibt, dann heißt es Buße tun. Ja? Dann ist die von Jesus erbetene Einheit nicht mehr vorhanden. Dann fehlt der Friede Gottes. Ja, Paulus bezog also daher ganz konkret Stellung zu dem Chaos, das in der Gemeinde zu Korinth war. Und jetzt gibt er fast pingelig Regelungen vor. Da dürfen zwei reden, da darf nur einer reden. Und wenn der was zu sagen hat, da hat er Vorrang und so. Solche Dinge regelt er jetzt plötzlich. Und das ist recht pingelig, was er da vorgibt, aber es hilft. Eine gute Ordnung soll dem Frieden dienen. Und genau das ist damit gemeint. Ordnungen sollen dem Frieden dienen. Jesus ist der Friedefürst. Wenn der Friede nicht da ist, hat er nicht mehr das Sagen. Und wie oft in der Bibel steht, dass der Gott ein Gott des Friedens ist, ist mir aufgefallen, dass das sehr oft genannt wird. Dass oft in den Schlussworten von den Briefen steht, der Gott des Friedens, aber sei mit euch allen. Und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Also eine ganze Reihe von Versen, die da stehen. Oder in 1. Thessalonicher 5, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig. Möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Oder in Thessalonicher 3, er selbst aber, der Herr des Friedens, gebe euch den Frieden alle Zeit auf alle Weise. Und der berühmte Segensspruch, den wir haben, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Er gebe dir seinen Frieden. Friede, ein hohes Gut. Und welche Auswirkungen ein fehlender Friede hat, hat bestimmt schon mancher von uns erfahren. Sei es in der Familie, in der Nachbarschaft oder in der Gemeinde, wo es besonders wehtut. Also geht es auch in der Gemeinde nicht um die Durchsetzung eigener Vorstellungen, um die eigene Macht. Diese menschliche Versuchung ist sehr, sehr groß, eigene Vorstellungen durchzusetzen. Man denkt ja, dass das, was ich meine, das Richtige ist. Ja, das denkt ja jeder von uns. Aber dann heißt es, schraub deine Ansicht zurück, aus Liebe zum anderen. Ja, und nun kommt mitten in dieses große Thema Geistesgaben, Gemeindeordnung, ein Thema, das auf den ersten Blick gar nicht so richtig reinpasst, das Thema Frau, ja, Unterordnung der Frau. Die Frauen sollen in den Gemeinden schweigen. meint zuerst, es steht etwas im Widerspruch zum Kapitel 11, wo Paulus schon mal auf das Thema eingegangen ist, Frauen in der Gemeinde. Und er sagt da ganz normal, dass Frauen auch in der Gemeinde weissagen, beten dürfen. Und da dachte ich schon, ist das jetzt ein Widerspruch zu dem, was hier steht, zu diesem rigorosen Anspruch oder Forderung des absoluten Schweigens. Und wenn man den Text dann genauer liest, ist mir der Gedanke gekommen, Paulus hat eine bestimmte Gruppe von Frauen im Fokus. Es sind Frauen, die gläubige Männer haben. Denn sie sollen ja zu Hause ihren Mann fragen. In der Gemeinde gab es Frauen, die hatten ungläubige Männer. In der Gemeinde gab es Witwen, auch Ledige, die konnten das nicht tun. Und es handelt sich um Frauen, die sich ihren Männern nicht unterordnen, sondern die meinen, sie wüssten es besser, sie dominieren ihre Männer. Sie belehren ihre Männer. Das kann man aus dem Text herauslesen. Sie belehren offensichtlich sogar die Gemeinde. Sie beeinflussen ihre Männer, weil sie denken, sie wüssten das besser als ihr Mann. Dass Paulus sich also nun so barsch ausdrückt, ist ein Zeichen dafür, dass diese Frauen Auslöser dieser chaotischen Verhältnisse waren. Und insofern gehört dieses vermeintlich unpassende Thema doch hierher. Jetzt ist natürlich die Frage zu stellen, ist das auch eine Anordnung für unsere Zeit? Ja. Eine Frage an euch. Ist diese Anordnung heilsentscheidend? Nein. Wer würde dir sagen, na, heilsentscheidend ist mein Glaube an Jesus. Das ist das Zentrum. Das ist wichtig. Das errettet mich. Ja. Also ist diese Anordnung nicht zu unserer Erlösung notwendig. Gut. Haben wir schon mal etwas geklärt. Und doch heißt es jetzt bei Paulus, es handelt sich um ein göttliches Gebot. Warum? Unordnung, Streiten der Gemeinde, Verletzungen, die man Geschwistern zufügt, können das Heil anderer gefährden. Sie können sich zurückziehen, sie können die Gemeinde verlassen. Ja, sie können sich sogar vom Glauben abwenden. Sie sind enttäuscht vom Handeln der Christen. Also können solch vermeintliche Nebensächlichkeiten doch erheblich dazu beitragen, dass Menschen vom Glauben an Jesus abfallen, enttäuscht sich abwenden und vielleicht sogar verloren gehen. Und unter diesem Aspekt ist die heftige Reaktion von Paulus verständlich. Für die damaligen Gemeinden war diese Anordnung von Paulus Gott gewollt. Sie waren wirklich Gott gewollt. Sie dienten damals im Frieden in der Gemeinde. Jetzt wird in unserer heutigen Gesellschaft die Gleichstellung von Mann und Frau extrem betont. Das empfinde ich jedenfalls so. Wenn es typische Unterschiede gibt, werden die sogar oft zugunsten der Frauen erklärt. Ich denke nur an den Satz von unserer Außenministerin für eine weibliche Außenpolitik. Sie meinte, das war wohl eine bessere Außenpolitik als die männliche. Ja, nur so als Nebensatz. Aber es ist nur ein Beispiel dafür, dass in unserer Gesellschaft sich da einiges verschoben hat. Paulus weist uns auf eine göttliche Ordnung hin für eine Ehe. Er sagt, in einer Ehe kann es keine demokratischen Entscheidungen geben. Hat höchstens eine Pattsituation. Also sagt Gott hier, ich gebe euch eine Ordnung, dass der Mann dann das Sagen hat. Das ist eine ewige Ordnung, tatsächlich. Und die Ordnung, die auch Gott geschaffen hat, ist die Liebe des Mannes zur Frau und das Vertrauen der Frau in die Liebe des Mannes. Das macht die Ehe glücklich. In dieser glücklichen Ehe herrscht Friede. Und Frauen können dann auch sehr leicht entscheiden, dass der Mann es gut mit ihnen meint und sie und er gute Gedanken auch für sie hat. Das war schon bei Adam und Eva so. Eva ließ sich verführen und sie reichte Adam die Frucht. Der musste nicht mal die Frucht pflücken. Ne? Sie reichte Adam die Frucht und verführte ihn. Satan weiß, unsere Schwächen auszunutzen. Und auch heute will Satan den Gemeinden ihren Frieden rauben und dann wird die Verbindung zu Jesus gestört. Diese Gefahr besteht also heute auch in unseren Gemeinden. Und vielleicht muss man da nochmal überlegen, wie für die Frauen halt, wie stehe ich zu meinem Mann? Denke ich, ich bin schlauer als er, ich weiß es besser als er, ich muss meinen Mann dahin bringen, dass er dies und jenes tut. Ja, ist vielleicht eine Idee, dass man sich das selbst prüft in der Ehe. Und genau diese Frauen können halt ein Anlass sein, dass es in der Gemeinde zu Unfrieden kommt. Und wenn es dann doch mal zum Streit kommt, wenn man sieht, dass Menschen sich aus der Gemeinde zurückziehen, ja, dann gab es da einen Unfrieden. Der kam da nicht raus. Dann sollte man dem nachgehen. Dann muss man dem eigentlich nachgehen, das zu klären. Und dann ist es höchste Zeit, dass man sich selbst irgendwo zurücknimmt, wenn der andere aus Verletzung weggegangen ist. Aus Ärgernis. Nur so kann es zur Buße und zur Versöhnung kommen. Wir sind nicht vollkommen. Keiner von uns. Wir sind alle gefährdet. Und wenn es Streit gibt, wenn es Konflikte gibt, dann heißt es im Brief an die Hebräer, ich bitte euch aber, Brüder, ertragt das Wort der Ermahnung. Ertragt das Wort der Ermahnung. Lasst es mich ergänzen. Ich bitte euch aber, Schwestern, ertragt das Wort der Ermahnung. Und wie gut ist es dann, wenn es zur Buße und zur Versöhnung kommt, wenn man seine eigene Meinung zurücknimmt und aus Liebe zum Nächsten etwas erduldet, etwas mitmacht und sagt, es tut dem anderen gut. Also ergreifen wir Maßnahmen, die den Frieden in der Gemeinde wahren. Viele Anordnungen von Paulus waren der damaligen Gesellschaft angepasst. Die Kopfbedeckung der Frauen, Kleidervorschriften, Haarvorschriften und so weiter, die waren damals üblich. Und Paulus passt sich da dem gesellschaftlichen Standard an. Er will nicht, dass Gottes Kinder sich lächerlich machen mit ihrer Kleidung, ihren Haaren und ihrem Umgang mit der gesellschaftlichen Stellung von Frauen und Männern. Die Anordnungen von Paulus dienen also dem Frieden in der Gemeinde. Und daher weiß Gott es am besten, wie unsere Konflikte und Streitpunkte zu lösen sind. Wir müssen also als Gemeinde den Konflikt benennen, den wir haben. Unterschiedliche Ansichten müssen gesagt werden dürfen und wir müssen erkennen, auch dass es diese unterschiedlichen Ansichten gibt. Und dann zu Gott gehen und um ihn seinen Heiligen Geist bitten, der uns die Weisheit gibt, wie damit umzugehen ist. Gott gibt uns bestimmt Weisheit, wie damit umzugehen ist, wenn wir sagen, wir wissen das nicht. Und Paulus schreibt ja, wenn jemand meint, ein Prophet oder sonst ein Geistbegabter zu sein, so erkenne er, dass das, was ich euch schreibe, ein Gebot des Herrn ist. Gott allein weiß den Ausweg aus Problemen. Wenn wir ein Problem haben und benennen es Gott und wir erfahren die große Gnade, dass Gott uns einen Weg zeigt, den wir zu gehen haben. Dann ist das ein Gebot Gottes für unser Leben. Und wenn wir es nicht befolgen, müssen wir die Konsequenzen tragen. Und insofern ist das für mich, kam für mich der Gedanke hier auf, es ist ein Gebot Gottes, weil Gott damals der Gemeinde gezeigt hat, handelt so, dann habt ihr Frieden. Und wenn Gott uns einen Ausweg zeigt aus einer Not, aus einer Misere, Wenn er diesen Ausweg zeigt, ist es ein Gebot Gottes. Und dann haben wir danach zu handeln. Gott allein weiß Auswege aus den Problemen. Und seine Lösungen sind meistens extrem einfach und logisch, wenn man hinterher drüber nachdenkt. Und sie passen auch in die Gesellschaft. Wir müssen nicht irgendwie uns besonders kleiden und auffallen mit unserem äußeren Erscheinen. Das verlangt Gott nicht von uns. Er will uns nicht lächerlich machen. Und darum kann Paulus auch sagen, dass das, was er den Korinther schreibt, ein Gebot Gottes ist. Wenn sie das umsetzen, haben sie Frieden in der Gemeinde. Und diejenigen, die sich dagegen wehren, mit denen geht Paulus auch hart ins Gericht und sagt, dann werden sie von Gott nicht erkannt. Sie ordnen sich nicht dem Willen Gottes unter. Der heißt Friede in der Gemeinde. Wir kennen all das Lied, gut, dass wir einander haben. Gut, dass wir einander sehen. Sorgen, Freuden, Kräfte teilen und auf einem Wege gehen. Gut, dass wir nicht uns nur haben, dass der Kreis sich niemals schließt und dass Gott, von dem wir reden, hier in unserer Mitte ist. Keiner, der nur immer redet, keiner, der nur immer hört. Jedes Schweigen, jedes Hören, jedes Wort hat seinen Wert. Keiner widerspricht nur immer, keiner passt sich immer an. Und wir lernen, wie man streiten und sich dennoch lieben kann. Wobei das fehlt mir nicht so ganz, dass wir bewusst streiten, sondern dass wir einander lieb haben. Es ist also wichtig, dass wir miteinander reden, dass wir Sorgen anderer ernst nehmen und aufeinander zugehen. Und eigene Vorstellungen, wenn sie nicht heilsentscheidend sind, aus Liebe zu Bruder und Schwester zurückstellen. Aber wie gut, dass in der Gemeinde Korinth diese Probleme gab. Sonst hätten wir die Korintherbriefe nicht. Ich glaube, wir leben ja schon ein Jahr oder wie lang? Korinther, Korinther, Korinther. Und was haben wir da schon alles rausgehört? Und wir lernen den Paulus in diesem Brief auch viel besser kennen. Er sagt, er stellt alles in seinem Leben zurück, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Er trachtet nie nach einem schönen Urlaub, einem guten Essen. Er trachtet nie nach etwas, was ihm persönlich gut tut. Er hat nur eins im Sinn, ein brennendes Herz, Menschen für Jesus zu erretten, zu gewinnen. Er lebte insofern ganz nach dem Vorbild Jesu. Auch Jesus hat nur darum gekämpft, Menschen ins Reich Gottes einzuladen, zu erretten. Diesem Ziel ordnete er sein ganzes Leben unter. Und alle Briefe von Paulus hatten das Ziel, dass Frieden in der Gemeinde ist, dass Ordnung, gute Ordnung in der Gemeinde sind, dass man ein gutes Verständnis hat. Zank und Streit zerstören die Verbindung zu Jesus. Die Einheit der Kinder Gottes war Paulus ein Herzensanliegen und diese Einheit ist auch Jesus ein Herzensanliegen. Und zum Abschluss dieses Themas fasst Paulus nochmal zusammen. Daher, Brüder, eifert danach zu weissagen, hinder das Reden in Sprachen nicht, alles aber geschehe anständig und in Ordnung. Und im selben Korintherbrief steht ja dann zum Schluss, alles bei euch geschehe in Liebe. Das ist ja die Jahreslosung. Also das passt zusammen. Alles geschehe in Liebe, in Ordnung, in guter Ordnung, ja. Das ist der Leitfaden für alles Handeln in der Gemeinde. Ja, wir haben vorhin schon den Text aus Hebräer 13 gehört. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus Christus, vollende euch in allem Guten, damit er seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, denn die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich bitte euch aber, Brüder, ertragt das Wort der Ermahnung. Amen.